Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Schmiedings Blick, heute am 19. Dezember, unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Heute sprechen wir zunächst über zwei aktuelle Themen, nämlich über die Zinspolitik in den USA und den Wahlkampf in Deutschland, sowie danach über einige große Fragen der Geopolitik. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Berenberg. Holger, in den USA hat die Notenbank gestern Abend ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. War das deiner Meinung nach der richtige Schritt? Und wie kann es im kommenden Jahr mit der Geldpolitik in den USA weitergehen?
Klaus, nein, meiner Meinung nach war das nicht der richtige Schritt. Die Geldpolitik hätte stillhalten sollen. Die US-Konjunktur läuft. Die Wachstumsrate liegt wahrscheinlich immer noch nahe bei 3%, weit oberhalb der neutralen Rate von 2%. Die Inflation in den USA ist weiterhin zu hoch. Auch für das nächste Jahr erwarten wir einen Preisauftrieb von zwischen 2,5 und 3%. Und Trump kommt. Sein Programm ist inflationär. Er will Steuern senken, also Nachfrage anheizen, und Zölle anheben. Das würde zu höheren Preisen führen. Alles in allem sehe ich fürs kommende Jahr wenig Spielraum, die Zinsen weiter zu senken. Am besten wäre es, wenn die Notenbank im kommenden Jahr abwarten würde, was Trump wirklich macht und wie inflationär sein Programm wirklich ist.
In Deutschland hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag mit der verlorenen Vertrauensfrage den Weg freigemacht für vorgezogene Neuwahlen am 23. Februar. Dabei kam es zu einem heftigen Schlagabtausch im Bundestag. Wie bewertest du diesen Start des Wahlkampfs?
Klaus, ich fand das wenig erfreulich. Ja, es ist ein harter Wahlkampf und es ist gut, dass Argumente ausgetauscht werden. Das wurden sie tatsächlich im Bundestag. Auch zugespitzt, auch das ist in Ordnung. Aber an einigen Stellen ging es mir dann doch zu sehr ins Persönliche. Beispielsweise die Art, wie Scholz über die FDP gesprochen hat, das ließ doch schon Respekt vermissen. Ich hoffe, dass der Wahlkampf alles in allem sich dann doch mehr an Themen als an solchen Bemerkungen über das Persönliche orientieren wird.
Mehrere Parteien haben in dieser Woche ihre Wahlprogramme vorgestellt. Wir werden im kommenden Jahr sicherlich noch einige Male näher darauf eingehen. Aber lass mich bereits heute einmal fragen, welchen Eindruck du bisher von den Programmen hast. Haben die Parteien den Ernst der Lage verstanden und bieten sie deiner Meinung nach geeignete Lösungen an?
Klaus, insgesamt ja, die Parteien haben wohl verstanden, dass die Lage ernst ist. Sie wollen etwas ändern. Die Parteien der linken und rechten Mitte wollen den Standort stärken. Sie wollen Investitionen anregen, sie wollen Berichtspflichten für Unternehmen vermindern, sie wollen etwas deregulieren. Das geht alles in allem in die richtige Richtung. Aber bei SPD und Grünen gibt es viele Einzelsubventionen im Programm, viele Versprechen für einzelne Maßnahmen. Es gibt dort zu wenig von der großen Linie. Insgesamt wäre es ja besser, meines Erachtens, die Steuern für alle zu senken, statt Subventionen im Einzelfall zu gewähren. Zudem erkenne ich bei SPD und Grünen bisher keine große Bereitschaft, Staatsausgaben zu durchforsten. Und vor allen Dingen bei der SPD heißt es, man solle nicht zusätzliche Ausgaben für Verteidigung gegen Sozialausgaben ausspielen. Das klingt natürlich gut, geht aber eigentlich in die falsche Richtung. Denn Zeitenwende heißt ja gerade eben, dass wir neue Prioritäten setzen müssen. Wir können das Geld nicht zweimal ausgeben. Mehr für Sicherheit heißt eben auch weniger Spielraum für alte und neue Sozial- und Rentengeschenke. Bei Union und FDP sehe ich in den Programmen viele Ansätze für eine echte Wirtschaftswende. Sie wollen Steuern senken. Sie wollen eine rationale Einwanderungspolitik. Sie wollen klare Anreize für mehr Arbeit setzen. Sie wollen die Staatsausgaben einschließlich der Sozialausgaben auf den Prüfstand stellen. Aber sowohl bei Mitte-Links als auch bei Mitte-Rechts fehlt meines Erachtens jeweils etwas. Bei SPD und Grünen fehlt die Erkenntnis, dass es bei den Sozialleistungen so wie bisher einfach nicht weitergeht. Bei Union und FDP fehlt die Erkenntnis, dass sich ihr gutes Programm, zumindest wirtschaftlich oftmals gutes Programm, einschließlich des Bedarfs für mehr Militärausgaben eben nicht ohne eine Reform der Schuldenbremse finanzieren lässt. Und im Programm der Union, die ja nach jetzigen Meinungsumfragen die stärkste Kraft werden dürfte, im Programm der Union fehlt es an einigen Stellen einfach an Mut. Es liest sich so, als wolle die Union möglichst keine Angriffsflächen für den Wahlkampf bieten. Also, die Union will die Rente mit 63, wie sie heißt, also die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, einfach beibehalten. Sie möchte den Renteneintritt eben dann doch nicht an die steigende Lebenserwartung knüpfen. Und sie sagt beispielsweise, sie wolle für finanzielle Stabilität der Pflegeversicherung sorgen. Aber wie? Darauf gibt sie keine Antwort. Also insgesamt, es sind einige Fragen offen, um es vorsichtig auszudrücken. Die Gefahr ist, dass es nach der Wahl eine neue Koalition gibt zwischen wahrscheinlich Union und einer Partei von Mitte-Links, Grünen oder SPD, die sich dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Wenn die Union dann auf der Schuldenbremse beharrt und dann SPD und Grünen darauf beharren, dass alle jetzigen Sozialleistungen so bleiben müssen, dann wäre das wie in der Ampel. Dann käme bestenfalls ein kleines Reformprogramm daraus. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass schließlich in einer neuen Koalition beide Seiten einen großen Kompromiss eingehen werden. Das heißt, dass Mitte-Rechts tatsächlich die Schuldenbremse anpasst, wie es sein muss. Wir haben das ja mehrfach besprochen. Und dass Mitte-Links zustimmt, dass man tatsächlich bei den Sozialleistungen einiges durchforsten muss.
Schwenken wir jetzt zur Geopolitik. Weihnachten gilt als das Fest der Verheißung, der Familie und des Friedens. Frieden hätte die Welt bitter nötig. Das Jahr 2024 war ja alles andere als ein friedliches Jahr. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, es war wirklich alles andere als friedlich. Die Liste an Kriegen und Konflikten ist lang. Der katastrophale Bürgerkrieg im Sudan, der Krieg im Nahen Osten mit dem großen Leid beispielsweise der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und in anderen Gebieten, Russlands Krieg gegen die Ukraine, das aggressivere Auftreten Chinas gegenüber Taiwan, all das ist schlimm und bedenklich.
Welche dieser Konflikte sind geopolitisch von besonderer Bedeutung?
Geopolitisch geht es zugespitzt gesagt vor allem um den Gegensatz zwischen der freien Welt, den Ländern des globalen Westens und den aggressiven Autokratien, also Russland, China, Iran, Nordkorea. Von besonderer Bedeutung für die Geopolitik ist deshalb, wie Russlands Krieg gegen die Ukraine weitergeht und wie allgemein das Verhalten Chinas sich entwickelt. Darauf werden wir im kommenden Jahr besonders achten müssen.
Lass mich kurz nachfragen, denn du hast den Nahen Osten bereits angesprochen. Wie hat sich die Lage dort im Jahr 2024 verändert im Vergleich zur Situation vor einem Jahr? Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer?
Eindeutig der große Verlierer ist Iran. Iran gemeinsam mit seinen Verbündeten in der Region. Zu den Verlierern gehört auch Russland, gerade im Syrien-Konflikt. Wer die Gewinner sind? Vorerst Israel. Vielleicht auch das syrische Volk. Bisher zumindest haben die Islamisten, die in Damaskus die Macht übernommen haben, noch keinen großen Fehltritt gemacht. Aber das ist abzuwarten, ob tatsächlich das syrische Volk auch zu den Gewinnern gehört.
Könnte von den Konflikten im Nahen Osten im neuen Jahr eine Gefahr für die Weltwirtschaft ausgehen?
Klaus, theoretisch ja. Wenn es um den Einfluss der schlimmen Konflikte im Nahen Osten auf die Weltwirtschaft geht, ist das ja immer eine Frage nach der sicheren Energieversorgung. Die ist in diesem Jahr gesichert gewesen. Und ich denke, dass auch im kommenden Jahr die wesentlichen Akteure, vor allem Saudi-Arabien und die USA, alles tun werden, um zu verhindern, dass die Öl- und Gaszufuhr nachhaltig gestört wird. Zurzeit liegt der Ölpreis ja bei knapp $74 pro Fass Brent. Das ist weiterhin $10 günstiger als im ersten Halbjahr 2024. Die aktuelle Situation im Nahen Osten treibt also nicht den Ölpreis in Sphären, die für Verbraucher nicht verkraftbar wären. Und sehr wahrscheinlich wird das auch im kommenden Jahr so sein, dass die Konflikte im Nahen Osten auf den Ölpreis und auf die Weltwirtschaft nur eine geringe Auswirkung haben.
Es ist im Nahen Osten viel in Bewegung geraten. Siehst du eine Chance für einen dauerhaften Frieden?
Klaus, weil so viel in Bewegung geraten ist, weil vor allen Dingen der Iran mit seinen Verbündeten geschwächt ist, müsste es eigentlich möglich sein, jetzt einmal grundlegend zu versuchen, die Konflikte dort zu lösen. Gerade Israel und die USA könnten die Gelegenheit nutzen. Allerdings sieht es danach aus, Trump würde es wahrscheinlich gerne machen, aber ob Benjamin Netanyahu, der israelische Premierminister, da mitmachen würde, ist eine sehr offene Frage. Es ist ja eher so, dass sein besonders hartes Vorgehen im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon und jetzt auch auf dem Golan es eigentlich erschweren dürften, auf Dauer einen Interessenausgleich zwischen Israel und den Palästinensern und zwischen Israel und Syrien zu finden. Also da bin ich leider derzeit nicht optimistisch, dass die Beteiligten die Gelegenheit nutzen werden, im kommenden Jahr die Konflikte im Nahen Osten, die Konflikte rund um Israel dauerhaft beizulegen.
Holger, sprechen wir jetzt über den Krieg in Europa, also über Russlands Angriff auf die Ukraine. Fasse doch bitte einmal die aus deiner Sicht wichtigen Entwicklungen des Jahres 2024 zusammen.
Klaus, wir erinnern uns, von November 2023 an fehlte für fast ein halbes Jahr die US-Militärhilfe für die Ukraine. weil ja die Republikaner im Kongress unter dem Einfluss von Trump für längere Zeit ein neues Hilfspaket blockiert hatten. Das Ergebnis war, dass den Ukrainern die Munition sehr, sehr, sehr knapp wurde. Das Ergebnis war, dass die Ukrainer mehr Truppen einsetzen mussten an vorderer Linie, mehr Truppen der Gefahr aussetzen mussten, als eigentlich sonst der Fall gewesen wäre. Weil sie viel zu wenig Munition hatten, hatten die Ukrainer gerade in den ersten Monaten des Jahres relativ hohe Verluste, auch an gut ausgebildeten Truppen. Und wir sehen jetzt an der Front, diese Truppen fehlen jetzt. Wir sehen jetzt einen langsamen, aber doch stetigen russischen Vormarsch im Osten der Ukraine, unter sehr hohen Verlusten offenbar für Russland. In den letzten Monaten hat sich dieser Vormarsch etwas beschleunigt und nach einigen westlichen Quellen liegen die russischen Verluste derzeit bei bis zu 1500 Mann pro Tag an Gefallenen und Verwundeten. Das ist für Russland auf Dauer schwer durchzuhalten, aber für einige Zeit eben doch. Zudem haben wir gesehen, dass der ukrainische Angriff auf die russische Region Kursk keine dauerhafte Entlastung für die Ukraine gebracht hat. Mittlerweile haben die russischen Truppen, offenbar mit nordkoreanischer Hilfe, 2/3 des von der Ukraine anfangs eingenommenen Gebietes wieder zurückerobert. Also alles in allem, die Ukraine ist etwas ins Hintertreffen geraten.
Am 20. Januar kehrt Donald Trump ins Weiße Haus zurück. Er will den Krieg in der Ukraine rasch beenden. Könnte ihm das gelingen? Welche Szenarien siehst du?
Nun, grob gesagt, es gibt 3 sehr verschiedene Szenarien. Im ersten Szenario, dem negativen Szenario, verringern die USA ihre Hilfe an die Ukraine stark. Europa springt nicht sofort voll in die Bresche. Und das Ergebnis wäre, dass die Ukraine den Krieg verliert. Verlieren könnte auch bedeuten, dass es einen Waffenstillstand gibt zu Bedingungen, die für die Ukraine so unvorteilhaft, so schlecht sind, dass die auch bis dahin unbesetzte Ukraine in innere Wirren verfällt und kein verlässlicher Partner, kein stabiler Partner, kein stabiles Land mehr ist. Das zweite Szenario, der Krieg geht einfach weiter. Die USA verringern ihre Hilfe etwas, Europa stockt die eigene Hilfe etwas auf, es tut sich nicht viel. Für beide Seiten, Russland und die Ukraine, wird es im Zeitablauf zwar schwieriger, den Krieg durchzuhalten, aber denkbar ist auch, dass wir in einem Jahr noch über einen weiter anhaltenden Krieg sprechen müssen. Das dritte Szenario wäre, dass Trump als US-Präsident Putin hinreichend droht, die Ukraine noch stärker zu unterstützen, als das bisher von den USA der Fall ist, dass Putin dann tatsächlich einem Waffenstillstand zustimmt, zu Bedingungen, die auch für die Ukraine akzeptabel sind. Wenn die Ukraine dann mit solch einem Waffenstillstand ein stabiles, pro-westliches, pro-europäisches Land bleibt, dann wäre das eine erhebliche Erleichterung. Das wäre ein unter den gegebenen Umständen guter Ausgang.
Was würden diese Szenarien für Europa bedeuten?
Im ersten Szenario, die Ukraine verliert den Krieg. Das wäre ein großer Rückschlag für ganz Europa. Wir hätten dann wahrscheinlich innerhalb Europas erhebliche Schuldzuweisungen. Woran lag's? Haben die Deutschen nicht genug Waffen geliefert? Haben die anderen nicht genug gezahlt für die Ukraine? Es wäre zu befürchten, dass pro-russische Kräfte politisch gestärkt werden in ganz Europa. Und wir müssten wahrscheinlich gegenüber einem siegreichen Russland dann noch wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen für unsere eigene Verteidigung. Und das wahrscheinlich in einer Situation, wo vielleicht der Wille, sich Russland entgegenzustellen, eher abgenommen hat. Es könnte für Europa politisch, aber auch wirtschaftlich schwierig werden. Ich denke, wenn die Ukraine den Krieg verliert, wenn wir Flüchtlingsströme aus der Ukraine bekommen, dann würde das bei uns auch das Verbrauchervertrauen und das Geschäftsklima beeinträchtigen. Im zweiten Szenario, der Krieg geht einfach weiter, wie in diesem Jahr, dann wäre das wahrscheinlich für die Wirtschaft nicht von großer Bedeutung bei uns. Es wäre weder besonders positiv noch besonders negativ in dem Sinne, dass wir uns ja in den letzten beiden Jahren wirtschaftlich eigentlich schon darauf eingestellt haben, dass es diesen Krieg vorerst gibt. Es wäre schlimm, aber es wäre eben für die Wirtschaft keine große Änderung bei uns. Im dritten Szenario, es gibt einen Waffenstillstand zu Bedingungen, die für die Ukraine akzeptabel sind. Die Ukraine bleibt ein stabiles, pro-westliches Land. Das wäre gut für die Ukraine, genau genommen, für die dann wahrscheinlich etwa 80% der Ukraine, die bei solch einem Waffenstillstand nicht vorerst russisch besetzt sind. Das wäre aber auch gut für Europa. Wir könnten am Wiederaufbau der Ukraine mit verdienen. Wir würden davon profitieren, dass wir mit der Ukraine ein weiteres Land bekommen würden, mit dem wir gut Handel treiben können. Ukraine hat ja viel Potenzial, eben nicht nur für Waffenproduktion, sondern auch für anderes. Ich denke, ein Waffenstillstand zu für die Ukraine akzeptablen Bedingungen könnte positiv auf ganz Europa ausstrahlen, sowohl auf die Politik bei uns als auch in gewisser Form etwas abgeschwächt, aber doch auch bei uns auf die Wirtschaft.
Holger, ganz allgemein gefragt, wie haben sich die geopolitischen Gewichte 2024 verschoben und worauf wird es 2025 besonders ankommen?
Ich schaue vor allen Dingen auf die vier großen geopolitischen Störenfriede: Russland, China, Iran und Nordkorea. Wie haben sich hier die geopolitischen Gewichte verschoben? Die russische Wirtschaft leidet immer mehr unter dem Krieg. Russland kann das noch vielleicht für 1-2 Jahre durchhalten, aber man merkt es an der Inflation. Man merkt es an den steigenden Prämien, die Russland bieten muss, damit sich noch Menschen zum Militärdienst melden. Man merkt es auch an vielen anderen Stellen. Die russische Wirtschaft geht ganz langsam, aber doch den Bach runter. Chinas strukturelle Probleme werden immer deutlicher. Das Land bemüht sich ja, mit einem Stimulus etwas kurzzeitig dagegen zu tun. Es geht aber seine grundlegenden Probleme nicht an. Auch China ist alles in allem geopolitisch gesehen nicht mehr auf dem Weg nach oben. Der Iran ist erheblich geschwächt, das haben wir bereits besprochen. Und Nordkorea ist und bleibt wirtschaftlich weiter eine Katastrophe. Alles in allem haben sich die Gewichte in der Geopolitik in diesem Jahr etwas zugunsten der USA verschoben, also zugunsten der Führungsmacht des globalen Westens. Die eigentliche Frage ist, was die USA im kommenden Jahr unter Trump daraus machen. Worauf kommt es im kommenden Jahr besonders an? Ganz wichtig für mich ist, dass der globale Westen, also NATO plus Freunde wie Japan, Australien, Neuseeland, dass der globale Westen die Nerven behält und durchhält, dass er genug tut, um Russland in die Schranken zu weisen. Wir können uns das wirtschaftlich erlauben. Wir sind wirtschaftlich weit, weit, weit stärker als Russland. Und wichtig ist auch, dass wir in puncto Ukraine kein Signal an China senden, dass der Westen eben schwach und nicht zuverlässig ist, dass der Westen seinen Freunden nicht hilft. Letztlich sitzen wir im globalen Westen gegenüber den globalen Störenfrieden am längeren Hebel, wenn wir uns denn auf unsere Stärken besinnen und sie auch einsetzen.
Holger, lass uns zum Abschluss noch einmal auf Deutschland zurückkommen. Wenn du dir von der deutschen Politik etwas zu Weihnachten wünschen könntest, was wäre das?
Klaus, ja, 2025 wird ein schwieriges Jahr. Trump kommt zurück. Russland ist derzeit in der Ukraine im Vormarsch. Mein Weihnachtswunsch für die deutsche Politik wäre, dass die Parteien der demokratischen Mitte sich einmal ganz schnell zusammensetzen. Dass sie noch vor den Neuwahlen am 23. Februar sich einigen, dass wir uns gegen diese Risiken wappnen müssen. Meines Erachtens sollten wir sofort den Sonderfonds Verteidigung um 200 Milliarden Euro aufstocken. Das wäre ein starkes Signal an Wladimir Putin, dass Deutschland und Europa den längeren Atem haben und haben wollen. Und wenn Deutschland ein klares Signal jetzt sendet, bevor Trump ins Amt kommt, dass wir auf Dauer bereit sind, erheblich mehr für unsere eigene Verteidigung auszugeben, dann könnte das Trump vielleicht sogar davon abhalten, Deutschland mit Strafzöllen zu überziehen. Denn Trump hält uns ja, nicht völlig zu Unrecht, für einen sicherheitspolitischen Trittbrettfahrer. Also, das wäre mein Weihnachtswunsch, dass bei allem Parteienstreit, trotz des beginnenden Wahlkampfes, die Parteien der Mitte sich einmal in einem Kraftakt einigen und den Sonderfonds Verteidigung um mindestens 200 Milliarden Euro aufstocken. Das wäre ein Geschenk für uns selber, das wäre ein Geschenk für Europa, für die Ukraine und letztlich eine Investition in unsere eigene Sicherheit und in unseren eigenen künftigen Wohlstand.
Vielen Dank, Holger, für diese letzte Aussage in diesem Jahr, denn dies war unsere letzte Podcast-Folge vor der Weihnachtspause. Wenn Sie mögen, hören Sie uns wieder am 9. Januar mit einem Ausblick auf Konjunktur und Wachstum im Jahr 2025. Und Holger, dir herzlichen Dank für die Gespräche in diesem Jahr. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht und allein aus der heutigen Folge ist schon zu erkennen, dass uns die Themen auch 2025 sicher nicht ausgehen werden. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinem ganzen Team auch frohe Festtage.
Klaus, das wünsche ich natürlich auch dir und deiner Familie und deinem Team und natürlich vor allen Dingen all unseren Zuhörern. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch kurz bedanken bei all denen bei Berenberg, die uns technisch bei diesem Podcast unterstützen. Alles Gute zu Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Dem schließe ich mich an, sowohl was die Kollegen bei Berenberg angeht, die uns im Hintergrund immer so schön helfen. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir frohe Weihnachten einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns, wenn Sie im neuen Jahr wieder zuhören.
Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.